Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Er wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil.
Dazu ist 1. Petrus 4, 14 bis 16 und ich lese mal aus der Hoffnung für alle. Ihr dürft euch glücklich nennen, wenn man euch nur deshalb angreift und verhöhnt, weil ihr Christen seid. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit, bei euch ist. Freilich soll keiner von euch leiden, weil er als Mörder, Dieb oder wegen anderer Verbrechen bestraft werden musste oder weil er sich Rechte anmaßt, die ihm nicht zustehen. Wer dagegen leidet, weil er ein Christ ist, der braucht sich nicht zu schämen. Er soll Gott dafür danken, dass er zu Christus gehört. Soweit der Text.
Meine Frau Roswitha und ich, wir grüßen euch ganz, ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wir freuen uns sehr, dass wir wieder mal hier bei euch sein können. Man weiß ja nicht, wie lange man das noch kann, denn bald können wir in die obere Heimat abgerufen werden. Und darauf freuen wir uns natürlich auch. Aber wir kommen gerne, gerne hierher. Das Lied, ein schönes Lied, das ist ja ein Bibeltext eigentlich auch, nämlich wir freuen uns, wenn wir an den Ort kommen dürfen, wo die Gemeinde Jesu sich versammelt. Wir haben keine großen Dome, da hätten wir gar kein Geld für gehabt und auch keine Lust dazu, so etwas zu bauen. Sondern wir sind in einfachen Häusern oft, so wie hier auch. Nicht früher war das ein Postgebäude und heute wird der Herr Jesus hier drin geehrt und verkündigt, das ist wunderbar. Ich habe in Afrika Lehmhütten erlebt, auch bei den Indianern, wo ich war, wo Menschen erst gerade gläubig geworden waren durch Missionare, die dort gearbeitet haben. Ganz einfache Hütten aus Stroh und manchmal hat es sogar noch durchgeregnet, aber der Herr Jesus wohnte da. Warum? Weil Menschen sich dem Herrn Jesus ausgeliefert haben und sie waren echte Christen. Interessant war es, als ich einmal zu den Indianern musste, eine Missionarin, eine Engländerin, die wir da mit Funk angesprochen hatten, die sagte, kommt doch mal zu uns auch. Und sie erzählte dann diesen Indianern, da kommt Besuch. Denn sie fragten per Funk, wer redet dann mit euch? Was ist eigentlich los? Sie haben immer mitgehört und verstanden auf die Sache nicht. Und die sagte, ja, bekommt Besuch. Ja, wer ist das? Ist das einer, der auch an Jesus glaubt wie wir? Ist er ein echter Christ? Das wollten sie genau wissen. Und als sie sagten, ja, der predigt sogar, oder waren sie selig, haben sich sehr, sehr gefreut. Und als ich aus dem Flugzeug stieg, wir waren zu zweit, amerikanische Missionar und ich, wir waren in ein Gewitter hineingekommen, das Flugzeug wurde hin und her gerüttelt und geschüttelt. Aber dann kamen wir bald wieder in den schönen Sonnenschein und dann landeten wir auch bald bei diesem Stamm weit hinterm Amazonas. Und interessant, sie hatte diesen Leuten, die nun gläubig waren, erzählt, dass der Besuch kommt, mit dem Flugzeug, mit dem großen Vogel, wie sie sagten. Und ich stieg aus und sie erkannten mich als einen Fremden, aber kamen sofort auf mich zugelaufen. Sie nahmen meine Hände und schüttelten sie und klopften mir auf die Schultern und erzählten, und ich habe nichts verstanden. Musste mir alles dann übersetzt werden in die Shawanti-Sprache. Und wir hatten dann eine wunderbare Gemeinschaft. Es ging dann gleich in die Lehmhütte, die sie gebaut hatten, extra dafür, um Gottes Wort zu hören. Und nachdem sie Gottes Wort gehört hatten, setzten sich ganze Gruppierungen zusammen und sprachen über den Text, der nun verkündigt wurde. Also sie wollten das noch vertiefen und wollten das ganz besonders auch beherzigen. Das war eine wunderbare Sache. Ja, und so erlebt man Gottes Wort. Ich habe ja nun viele, viele Länder bereist und in vielen gepredigt, bis hin, weit hin nach Russland, bis an die Grenzen von Sibirien, Kamtschatka, das ist die letzte Gegend, eine Halbinsel, die größer ist als Deutschland, und es wohnen nur 350.000 Menschen dort. Auch dort habe ich den Pastoren geschult und habe evangelisiert, und die ganze Wolga entlang und viele andere Stellen, kreuz und quer, immer wieder war ich dort. Dann Südamerika und in Afrika. Ich habe hier in Deutschland Zigeunergruppen besucht, wo man sonst eigentlich selten Kontakt zu hat, und habe in Gemeinden mitgepredigt und habe mit aufgebaut. Gerade diese besonderen Gruppen auch, die lagen mir sehr am Herzen. Aber überall war der Geist Gottes gegenwärtig. Warum? Weil Menschen sich dem Herrn Jesus ausgeliefert haben. Sie waren bewusste Christen. Und darum geht es eigentlich heute auch. Ein Christ ehre Gott mit diesem Namen, nämlich dem Namen Christ. Und wenn wir hier nun den ganzen Brief lesen oder die beiden Briefe des Petrus, dann kommt es immer wieder zum Ausdruck, dass wir Christen werden sollen als Menschen. Dann weiter, wir sollen das Heil in Christus befestigen. Wir sollen fester werden darin, wir sollen wachsen im Glauben, wir sollen mehr wissen und es auch mehr und besser kundtun, anderen Menschen sagen. Dann weiter, wir sollen diese große und gegenwärtige und zukünftige Errettung uns zu eigen machen und anderen predigen. Und weiter auch, wir sollen absagen, das alte Wesen und das alte Leben, an das wir uns manchmal auch erinnern. Und manchmal kommt das alte Wesen noch durch, so wie Luther es sagte, nämlich, dass der alte Mensch noch schwimmen kann. Nicht? Ist ersäuft worden oder soll ersäuft werden, aber das Biest kann schwimmen, sagt er. Und das merken wir vielleicht auch, dass das Biest immer noch in uns ist. Solange wir in dieser Welt sind, sind wir auch Sünder. Das heißt, wir sind errettet. Wir sind Gottes Kinder. Aber die Sünde ist auch noch da. Und darum heißt es, dagegen zu kämpfen. Und das tun viele, auch bewusste und wiedergeborene Christen, leider nicht. Sie sagen, ich bin eben so, oder manche meinen sogar, der liebe Gott ist mit mir zufrieden, der Herr nimmt mich ja, wie ich bin. Natürlich nimmt er mich an, wie ich bin, aber er will mich nicht bleiben lassen, wie ich bin. Sondern genauso, wenn Kinder geboren werden, ach, was freut man sich über die süßen Babys. Ich habe mich über meine drei Kinder auch besonders gefreut. Und als sie klein waren, wie süß waren die, nicht? Aber wenn die immer so süß und klein geblieben wären, hätte ich mich nicht mehr gefreut. Ganz bestimmt nicht. Dann wäre ich entsetzt gewesen. Aber wie viele Christen bleiben Babys? Sie sind nur bei den Anfängen und können nicht mehr. Sie lesen das im Hebräerbrief, besonders im 5. und 6. Kapitel. Nämlich, dass diese Leute schon weiter hätten haben und weiter sein können. Sie sollten eigentlich schon Lehrer sein, und dabei muss man ihnen immer noch die Anfänge predigen. Wachsen wir im Glauben? Bist du gewachsen? Bin ich gewachsen? Auch ich als Prediger, als Evangelist, ich muss mich fragen, bin ich gewachsen? Nicht, ja, ich habe ja schon so viele Jahre und zig Jahre das Evangelium verkündigt. Auch darin muss ich wachsen. Auch in der ganzen Art des Christseins. Oh, da ist noch der alte Mensch, auch bei Leuten, die predigen. Das kommt auch durch. Und da muss noch vieles abgelegt werden Immer wieder. Haben wir den Mut dazu? Sind wir so ehrlich und sagen, ja, der Herr muss mich noch mal verändern? Und sind wir bereit, das zu tun, damit wir verändert werden? Das bedeutet doch, dass wir uns mit Gottes Wort sehr beschäftigen müssen. Aber es bedeutet auch, dass wir dem dann, was wir nun gelernt haben, dem auch gehorsam sind. Es gibt Leute, die kennen die Bibel sehr gut. Die sind wiedergeboren, sie kennen sie und leben fast noch wie die Heiden. Dann gibt es sogar Ungläubige, das las ich heute in einer Zeitung, dass einer, der eigentlich Kommunist war und drüben ziemlich rebellisch war in der DDR, einer, der viele Lieder gesungen hat, auch sagte, ja, ich kenne die Bibel, ich kenne das Alte und das Neue Testament. Ich bin sogar ein Halbjude, ich habe mich damit befasst, aber ich bin ein Atheist. Man kann vieles wissen, man kann doch irgendwo stehen bleiben. Wir sollen vorankommen. Es ist ja so, wenn Kinder in die Schule gehen, dann sollen sie ja versetzt werden. Vom ersten ins zweite Jahr, vom zweiten ins dritte Jahr und so weiter. Nicht? Und wenn man sitzen bleibt, dann macht man eine Ehrenrunde, sagt man ja oft. Aber diese Ehrenrunde ist manchmal eine Schande auch. Manche machen sich nichts draus, nicht wahr? Manche sind nachher allerdings im nächsten Jahr umso besser und lernen tüchtiger. Manche sind Spätzünder. Wir sind manchmal auch Spätzünder als Christen im Wachsen. Aber wir sollten schneller reagieren und sollten uns etwas sagen lassen. Der in Bristol einst der Waisenvater war, ist ein ganz bekannter Mann, der sagte, ich bete immer beim Bibellesen. Ich lese im Zusammenhang und dann frage ich, Herr, was willst du mir jetzt damit zeigen? Was soll ich jetzt tun und hilf du mir dabei? Ich denke, so sollten wir die Bibel auch lesen und fragen, was hast du mir zu sagen? Nicht bloß, das ist eine Geschichte, ja, es war im Alten Testament, im Neuen Testament und das ist ja sehr interessant alles. Nein, was hast du mir damit zu sagen? Wie kann ich diesem Beispiel folgen? Wie kann ich einem Abraham folgen? Wie kann ich einem Daniel folgen? Und all in diesen Geschichten wird uns ja Mut gemacht. Weiter das alte Wesen, das sollen wir drangeben. Und dann eine ganze Hingabe an Christus vollziehen. Und die Bibel ermuntert uns dazu, dass Jesus uns dabei Stück für Stück verändern will. Der Leitvers hier also, ich möchte ihn komprimieren, abkürzen, ein Christ ehre Gott mit diesem Namen. Nicht nur einfach, naja, ich bin halt Christ und die Leute haben es nun gemerkt, dass ich Christ bin, aber mir auch nicht, sondern ihm Ehre machen. Wenn man jemand ehrt, was tut man dann? Man tut man das, was der Betreffende will. Man spricht von ihm. Man ehrt ihn mit dem Mund auch. Man macht ihn groß. Als meine Mutter damals 80 war, sie ist ja 97 geworden, und da hat mir die Verwandtschaft eingeladen und auch die Nachbarschaft, viele Ungläubige waren dabei. Da habe ich meine Mutter geehrt. Für das, was sie mir getan hat, an mir getan hat, die mich geboren hat, wie sie mich erzogen hat. Und wisst ihr was? Ich habe sie als Kind, wenn ich nachts aufstand, raus musste, sie auf den Knien liegen sehen und hat gebetet. Das habe ich nie vergessen. Eine Mutter, die betet. Und soll ich nicht auch beten? Ja, ich sollte mir das zum Vorbild nehmen. Und wir sollten solche Leute ehren. Nicht niedermachen, nicht suchen, was hat er alles Schlechtes gemacht, was hat die Person alles versäumt, wie man es oft bei den Politikern heute auch macht. Das ist nicht schön. Aber hier heißt es nun Christ. Griechisches heißt das nun Christianos. Das ist also der Christ. Dreimal kommt diese Bezeichnung im Neuen Testament vor. Einmal, zum ersten Mal eigentlich in Apostelgeschichte 11, in Vers 26, nämlich die zu Antiochien wurden von dem Volk als Christen bezeichnet. Nicht sie selber hatten sich diesen Namen gegeben, sondern sie wurden von den Außenstehenden, von den Andersdenkenden, von den Ungläubigen als Christen bezeichnet. Dann weiter, beim zweiten Mal, König Agrippa sagte zu Paulus in der Gerichtsverhandlung, als Paulus von Jesus predigte, ihn groß machte, ich war, in kurzem überredest du mich noch, ein Christ zu werden. Nicht? Er war dicht dabei. Nicht wahr? Und so gut hatte Paulus von Jesus geredet, hat seinen Herrn groß gemacht. Er hatte ihn geehrt damit. Und dann schließlich ein drittes Mal kommt es vor, hier in dem Text von 1. Petrus 4, Vers 16. Für Petrus sagt, wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Nicht nur ihn ehren, wenn es einem gut geht, wenn man immer gesund ist, wenn man genug Geld hat, wenn man genug zu essen hat, wenn man Urlaubsreisen machen kann und all diese Dinge, sondern wenn er leidet. Hier geht es um das Leiden um Christi willen. Die Welt leidet auch und sie hat Angst, sie ist krank und hat manchmal mit Armut zu tun und vielem anderen mehr. Hier geht es aber um das Leiden um Jesu willen. Und das fängt schon an, wenn wir manchmal Zeugnis ablegen und uns als Christen zu erkennen geben, wo man nur so die Mundwinkel verzieht, nicht? Man manchmal sogar das ausdrückt, nicht wahr? Ich will damit nichts zu tun haben. Es tut manchmal weh. Oder wenn man Nachteile einstecken muss, so wie es mir ging in der Kommunistenzeit, als ich in der DDR war. Ich musste in die kommunistische Jugend eintreten, um überhaupt eine Lehrstelle zu kriegen. Und als ich dann Christ wurde mit 17 Jahren, sagte ich, das passt aber nicht zusammen. Und dann bin ich ausgetreten, habe gesagt, weil ich Christ bin, kann ich nicht mehr Mitglied sein. Was hat man gemacht? Ich durfte die Lehre beenden, obwohl ich als Bester bestand, aber ich musste ins Uranbergwerk. Der Pass und Arbeitsbücher, alles wurde in die Sächsische Schweiz, damals hatten die Russen dort das Uranbergwerk, die Wismut AG, und da musste ich dann arbeiten, ob ich wollte oder nicht. So ist das, das hat manchmal Konsequenzen. Nicht? Und man muss das annehmen. Ich habe das dann angenommen, es hat mir nicht so gefallen, aber ich habe es angenommen, bin später auch geflüchtet, Gott hat es geschenkt, dass ich verschwinden konnte in den Westen, aber es gab dann wieder andere Dinge irgendwo. Ja, also wenn er leidet als Christ, trotzdem ihn ehren, Jesus Christus bezeugen. Die Frage ist nun eigentlich, wer ist nun eigentlich ein Christ? Wenn man so Leute fragt, dann sagen sie, ja, der muss getauft sein, konfirmiert sein, Mitglied einer Gemeinde sein und hat einen gewissen Kopfglauben, nicht? So kann man feststellen, eine Tradition muss er oft beachten oder muss zumindest ein anständiger Mensch sein. Und da meinen Leute auch schon, Christen zu sein. In Russland war ich mit meinem Dolmetscher unterwegs und da wurden wir in einem großen Kreisel, wo wir uns einreihen mussten, auf einmal von einem Polizeiobersten herausgerufen. Kommt mal raus, ihr seid zu schnell gefahren. Das stimmte gar nicht, wir waren genauso wie die anderen, wir konnten gar nicht, weder schneller noch langsamer fahren. Aber der hatte diesen schönen Golf entdeckt, den unser Dolmetscher nun von Deutschland mitgebracht hatte, und der stach in den Augen, am liebsten hätte er den gehabt. Und wenn nicht, zumindest ein Strafgeld, dass wir es bezahlen. Und dann hat er uns rausgerufen und dann ging es los. Und natürlich haben die Brüder, die mit mir waren, mein Dolmetscher auch, sich gewehrt und gesagt, nein, wir bezahlen nicht, tust uns Unrecht. Dann auf einmal fragte er, wen habt ihr da hinten auch drin? Und er zeigte auf mich. Und er sagte, das ist ein deutscher Pastor, der predigt hier bei uns. Was, ein Deutscher? Das ist aber eine hohe Ehre für euch. Na dann fahrt mal. Aber ehe wir dann fuhren, sagte er, halt, Moment mal. Sagt mal, gibt's in Deutschland bei euch denn überhaupt richtige Christen? Ja, wieso? Ja, ich habe einen Film gesehen, da saßen die alle auf Bänken. Bei uns hier in Russland, da steht man oder man kniet. Das seien Christen, meint er. Und das ist so, die haben große Kirchen, da können 10.000 in einer großen Kirche stehen. Aber, und er meinte, das seien die Christen. Also eine eigenartige Vorstellung davon, wer ein Christ ist. Viele haben nur den Namen. Sie haben keine Wiedergeburt erlebt. Sie haben keinen Herzensglauben. Sie haben keine Heilsgewissheit. Fragen wir mal. Die Leute sagen, ja, vielleicht komme ich in den Himmel. Und wer weiß, ob es überhaupt einen Himmel gibt. Mal sehen, was da kommt. Ja. Und besonders keine Heiligung. Sie leben einfach so, als hätten sie Christus nicht gekannt, noch nie begegnet, werden ihm nie begegnet. Und da sind sie auch nicht. Sie haben also keine Wiedergeburt erlebt und deshalb auch kein Glaubensbekenntnis. Ich gehöre zu Jesus Christus. Die Bibel bezeichnet nun die bewussten Christen als Nachfolger Jesu Christi. In Apostelgeschichte 11, Vers 26 wird uns deutlich gemacht, in Antiochien wurden die Jünger, hier werden sie so bezeichnet, die Jünger, die Jesus nachfolgten, die Schüler, sie wollten von ihm lernen und nicht nur das, was er sagte, was in die Ohren kam, sondern sein Wesen, seine ganze Art, wollten ihm nachfolgen, nachahmen. Und deshalb erkannte man sie als Christen, als solche, die dem Christus nachfolgten. Besonders die römischen Behörden haben diese Leute als Christen bezeichnet. Die Juden haben sie ja hauptsächlich erst einmal als eine Sekte bezeichnet, aber die Christen selber haben sich zunächst als Brüder, Schwestern, als Jünger, als Gläubige, als Berufene und so weiter bezeichnet. Warum nannten die Außenstehenden die Gläubigen Christen? Nun, diese sprachen von Christus als ihrem Herrn. Fragen wir einmal oder hören wir mal hin. Wer spricht heute von Jesus Christus? Vom Herrgott spricht man noch. Nicht? Ja, ich glaube an den Herrn. Ich glaube, dass da oben einer wohnt. Über dem Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen. Nicht? Können wir auch in Liedern hören. Aber von Jesus, das ist so peinlich. Und nur bewusste Christen werden diesen Namen aussprechen und das mit Freuden. Sie sprachen von Jesus Christus. Weiter. Sie lebten seinen Willen aus. Das heißt, sie kannten die Bibel oder lernten sie kennen. Und das, was sie lernten, das haben sie auch ausgelebt oder versuchten es zumindest. Es gelingt uns ja nicht immer. Aber man ist doch willig. Kinder, die wirklich liebe Kinder sind, wollen doch das tun, was die Eltern haben möchten. Es gelingt den Kindern auch nicht immer. Aber sie werden sich danach ausrichten. Ich will doch meinem Vater, meiner Mutter, will ich doch etwas Liebes tun und erfreuen. Und so sollten wir es als Christen auch Gott gegenüber tun. Sie dienten ihm in Anbetung und Mission. Sie haben zu ihm gebetet. Sie haben ihn angebetet, als Gott sogar. Und nicht bloß als einen nebenbei, so einen Apostel oder einen eben, der ein Prophet ist. Er ist Gottes Sohn gewesen. Und so haben sie ihn angebetet. Und in der Mission. Das heißt, sie haben seinen Namen hinausgetragen und sagen, du brauchst Jesus. Das war ein schönes Schlagwort, das der bekannte Evangelist, der damals bei uns im Oberbergischen wohnte, Heugelbach, hatte. Gerade du brauchst Jesus. Ich weiß noch, als ich einmal in einer Kirchengemeinde, nein, es war ein ganzer Bezirk, über 20 Pfarrer eingeladen wurde, weil ich dort in einer Gemeinde evangelisierte. Und sie wollten erst mich mal richtig kritisieren. Ja, die Evangelisten, die wollen alles besser wissen und so weiter. Und die mit ihrer herausfordernden Art und so weiter, die wären eigentlich nicht für Evangelisten. Dann sagte ich, wissen Sie was? Eigentlich bin ich nicht für Pfarrer. Was? Ja, sag ich, was meinen Sie, was ich für Pfarrer kennengelernt habe in meinem Dienst und so weiter. Und dann gaben sie mir sogar recht. Ich sage, es gibt solche und Sohne. Ne? Ja. Und dann ging es los. Ja, der Evangelist, der Heugelbach, gerade du brauchst Jesus. Das ist doch ein bisschen zu weit gegangen. Das ist unmöglich. Da sage ich, wissen Sie was? Gerade der Mann hat Menschen erreicht, die sie nie erreichen. Und ich habe Leute getroffen, die aus der Welt, die ungläubig waren, durch dieses Wort zum Glauben kamen und in ihrer Kirche heute sind. Dem müssen sie sogar dankbar sein. Stille, ganz stille. Am Schluss habe ich Applaus bekommen. Man muss ihnen auch mal die Wahrheit sagen, nicht wahr? Jesus Christus, gerade du brauchst Jesus. Nicht, du musst fromm werden und so weiter. Du brauchst den lieben Gott und so weiter. Nein, du brauchst Jesus, weil er der Retter ist. Sie waren bereit, seinetwegen zu leiden, die ersten Christen. Die gingen ins Gefängnis, die ließen sich schlagen. Was hat Paulus für Dresche bekommen? Wie hat man ihn gesteinigt? Er ist beinahe tot gewesen. Und er hat es hingenommen, hat den Herrn gedankt. Oder die ersten Jünger auch, sie haben Prügel bezogen. Und sie gingen davon, freudigen Herzens, weil sie gewürdigt worden waren, für Christus zu leiden. Es war für sie Würde, keine Bürde. Sind wir bereit, für Christus zu leiden? Auch mal ein höhnisches Lächeln anzunehmen? Oder einen bösen Spruch hinter uns her gerufen werden? Sind wir bereit, das zu schlucken? Um Jesu Wille? Bereit. Sie waren bereit, für Jesus sogar zu sterben. Aus Liebe zu Jesus. Wisst ihr, ich habe viele kennengelernt, die Mohammedaner waren, Muslime waren, Jesus angenommen haben, die oft sogar schon von den eigenen Eltern verfolgt wurden, wo Vater und Mutter sie beide umbringen wollten, obwohl es die eigenen Kinder waren, nur weil sie jetzt Jesus angenommen hatten. Die haben es angenommen und leiden heute noch. Viele müssen die Heimat verlassen, verlassen alles und müssen in die Fremde gehen. Und das ist Christen immer wieder passiert. Und sie haben die Kraft dazu. Sie bekommen die Kraft vom Herrn Jesus Christus dazu. Jedenfalls, Jesus war Mittelpunkt ihres ganzen Lebens. Ob sie ein Geschäft hatten, ob sie einfache Arbeiter waren, ob sie Diener waren, ob sie Sklaven waren, immer beachteten sie dieses: Mich sieht der Herr und alles, was ich bin und was ich habe, bin ich für meinen Heiland Jesus Christus. Und ich will ihm Ehre machen mit meinem ganzen Wesen, mit meiner Arbeit, mit meinem ganzen Tun. Ja, das fängt schon beim Denken an. Was wird Jesus dazu sagen? Und sie nannten ihn Herr Jesus Christus. Nicht Bruder, obwohl er uns Bruder nennt, aber er ist der Herr, er hat das Sagen. Das müssen wir auch tun vor den Leuten. Und wann wird man nun eigentlich Christ? Heute meint man eben, wenn man Mitglied einer Kirche wird. Ich habe es gesehen in Berlin, da stand draußen am Dom, Sie können hier Mitglied werden. Egal, ob man glaubt oder nicht, Sie können Mitglied werden. Was hat der Herr Jesus für den Auftrag gegeben? In Matthäus 28, Vers 19, was steht da? Macht sie zu Jüngern. Macht sie zu Jüngern, geht hin und macht sie zu Jüngern. Das heißt, Schüler, die heranwachsen und dann dem Herrn Jesus Christus folgen. Also müssen sie vom Wort Gottes her beeinflusst werden. Sie müssen geprägt werden durch das Wort Gottes. Und dann werden sie Christen, ja echte Christen. Und wie wir es in der Evangelisation auch gesagt haben, immer wieder, Johannes 1, Vers 12, wie viele Ehen den Herrn Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und Glauben heißt, ihn annehmen, nicht bloß mit dem Verstand für wahr halten. Und wir sehen es in Johannes 3, da muss man von Neuem geboren werden. Und das wird sogar einem jüdischen Professor gesagt. Du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. In der Apostelgeschichte 2 sehen wir es in der Pfingstgeschichte, wie sie Buße taten, wie sie zum Glauben kamen, wie sie sich sogar taufen ließen. Und das wurde sichtbar vor der ganzen Menge, auch vor den Ungläubigen, die zuguckten. Diese Menschen sind Christen geworden. Ich habe das in Russland auch erlebt. Menschen, die vom Atheismus, vom Kommunismus herkamen und sich bekehrten, sie wollten getauft werden. Wir haben sie getauft in der Wolga und in allen möglichen Flüssen. Und immer standen Ungläubige dabei. Und es wurde bekannt, der und der ist jetzt bewusster Christ geworden. Kein Versteckspiel, keine heimliche Sache, sondern eine Sache, die offenbar war. Und nun hebt Petrus etwas hier in seinem Abschnitt hervor. Nämlich erstens, es ist genug, dass die Vergangenheit heidnisch geprägt war. Es ist genug. Irgendwo ist Schluss mit dem alten Wesen. Im Grunde ist es so, jeder, der wirklich von Neuem geboren ist, er will ja dem Herrn Jesus nachfolgen. Kinder, die klein sind, wollen ja eigentlich erwachsen werden. Die bemühen sich schon. Mama, guck mal, ich mache Arbeit, nicht? Und will spülen, helfen oder irgendetwas und wollen irgendetwas tun. Sie zeigen, ich will erwachsen werden. Eigentlich sollten wir das als Christen von da an, wo wir von Neuem geboren sind, sagen, ich möchte so werden wie der Herr Jesus. So wie Gott mich haben will. Frucht bringen will ich zu seiner Ehre. Das ist also das Wichtige. Es ist genug, dass die Vergangenheit so gewesen ist. Jetzt wollen wir die neue Prägung ausleben. Und da sehen wir in 1. Petrus 4, weil Dinge aufgezählt werden, die nicht mehr mit dem Leben eines Christen zusammenpassen. Da wird zum Beispiel von Ausschweifung gesprochen. Asergeia im Griechischen, eine gewisse Zügellosigkeit, ein Unbeherrschtsein, Schwelgerei und all diese Dinge. Unbeherrschtsein, gleich immer hochgehen, den anderen gleich anschnauzen, gleich immer alles missverstehen und all diese Dinge, nicht wahr? Die sollten nicht mehr bei uns zu finden sein. Zügellosigkeit. Wir sollten uns beherrschen können durch den Geist Gottes. Wir sollten zumindest lernen. Oder es wird von Begierden gesprochen. Epithymia, böse Leidenschaft, ein böser Drang, eine gewisse Gebundenheit. Es kann an irgendetwas Bösem gebunden sein. Sechs, man kann gebunden sein. Es gibt Leute, die als Christen nicht mehr loskommen, ja, von den neuen Maschinen, die es gibt, vom Fernsehen. Aber es geht noch weiter, wo man dann schmutzige Filme sehen kann, Kassetten auch und all diese Dinge. Und sie werden nicht frei. Ich weiß, von was ich rede, denn ich habe genug in der Seelsorge damit zu tun. Es ist eine ganz große Gefahr. Die heimlichen Sünden, die Christen oft binden und einfach ihr Christsein richtig vermiesen. Und der Herr Jesus wird nicht geehrt, sondern er wird eigentlich damit blamiert. Ausschweifung nicht mehr, Begierde nicht mehr auslegen, Trunkenheit. Wir sollten nicht betrunken werden. Und wer einfach Alkohol nicht verträgt, er sollte einfach nicht trinken. Nicht wie viele machen das heimlich, versteckt auch Christen. Heimlich trinken, der andere sieht es ja nicht. Und doch kommt es immer wieder raus. Oder Festgelage heißt es hier, Kosmos, Komos. Trinkgelage, Völlerei, das Mitmachen mit den Ungläubigen, mit Saufen, Fressen, große Sprüche machen und so weiter. Da passen wir einfach nicht mehr hin. Wir sind freie Menschen, aber wir wollen diese Freiheit nicht missbrauchen, sondern unserem Gott die Ehre geben. Trinkgelagen, Potos, im Rauschschutz, auch nicht Rauschgift nehmen. Auch das machen manche Gläubige. Und sie wollen sich ein schönes Gefühl hineinschaukeln. Nein, man ist da nicht mehr beherrscht. Und wir sollten diese Gifte nicht zu uns nehmen. Und weiter, frevelhafter Götzendienst, Eidolon, ja, Idole werden verehrt. Wir haben ja keine Götzen mehr, aber das Wort Idol bedeutet eigentlich Götze. Wir können auch Menschen zu Götzen machen. Es kann ein Künstler sein, es kann irgendein Mensch sein, den ich so zum Götzen mache, von dem ich mich abhänge, dem ich ähnlich sein will. Und Jesus werde ich nicht ähnlich. Und das geht leider bis hin in die okkulten Bindungen, dass man da einfach Dinge annimmt und nicht mehr frei wird. Im 1. Petrus 4, Vers 1, da heißt es, dass wir aufhören sollen mit der Sünde. Paul, das bedeutet beenden. Wir werden nicht hundertprozentig werden. Wir sind wohl der Stellung nach in Christus vollkommen. Aber dem Wesen nach sind wir nicht vollkommen. Da müssen wir noch wachsen, Stück für Stück. Und dem Urbild ähnlich werden, nämlich dem Herrn Jesus Christus. In 2. Korinther 4, Vers 2 heißt es, wir haben abgesagt den verborgenen Dingen der Schande. Oder wir haben uns losgesagt. Apaima pameda. Wir haben uns losgesagt. Und das könnte man auch wirklich tun, indem man es wörtlich sagt. Herr Jesus Christus, in deinem Namen sage ich mich los von der und der Bindung und von dieser Sünde. Und du hilfst mir dabei. So werden Menschen frei, oft von okkulten Bindungen, aber auch oft von anderen Gebundenheiten der Sünde. Ja, den Ungläubigen ist natürlich solch ein Verhalten fremd. Die werden sagen, du bist verrückt, was willst du da noch absagen? Was willst du noch überhaupt so fromm leben? Das ist doch übertrieben. Für die Ungläubigen ist das Verhalten fremd. So lesen wir hier in 1. Petrus 4, Vers 4. Es ist fremdartig für sie. Und deshalb werden sie uns nicht verstehen. Deshalb belächelt man uns. Was du tust, das nicht. Was du tust, das nicht. Und das tust du. Was du betest noch. Du liest die Bibel. Was du gehst noch in den Gottesdienst. Das sollen wir aushalten und nicht nur schmerzhaft. Wir sollen es mit Freuden tun. Sagen, ich falle deswegen auf und ich will es. Damit die anderen wirklich aufmerksam werden, dass Jesus mir wichtig ist und dass sie ihn selber auch brauchen. Leider trifft bei manchen Christen das zu, was in Hosea 7, Vers 16 gesagt wird. Sie bekehren sich, aber nicht zu mir, so sagt Gott, sondern sie sind wie ein schlaffer Bogen. Was ist ein schlaffer Bogen? Als Junge hatte ich einen Flitzebogen. Ja? Ich habe es bei den Indianern gesehen, habe auch Pfeil und Bogen mitgebracht, ganz große, da könnte ich Rehe mitschießen und so weiter. Aber wenn der Bogen so schlaff ist, nicht, dann du kannst das Seil ziehen und so weiter und dann fliegt kein Pfeil davon, sondern er muss gespannt sein. Und so müssen wir als Christen gespannte Bögen sein. Jesus ist uns darin ein Vorbild. Als er Mensch wurde, er war ja Gott, aber er war auch Mensch, er war leidensfähig, er war sterbensfähig. Und er hat vieles auf sich genommen. Und die Bibel sagt, nämlich in 1. Petrus 4, Vers 1, Christus hat im Fleisch gelitten. Er wurde verachtet, er wurde geschlagen. Er wurde ans Kreuz genagelt, so ein elender, erbärmlicher Tod. Und er musste wegen unserer Sünde ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er die Hölle durchgemacht, unseretwegen, damit wir nicht dahin müssen. Und er ist uns ein Vorbild. Jesus sagt im Gebet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das Vaterunser können wir ja ganz schön beten, nicht? Aber sind wir immer mit dem Herzen so dabei und mit unserem Willen? Dein Wille geschehe? Meinen wir nicht oft, mein Wille geschehe? Oh, da müssen wir oft noch wachsen. Wir sind dazu erschaffen worden, um den Willen Gottes zu tun. Und dazu sind wir erlöst, damit wir es überhaupt können, sonst könnten wir es gar nicht. Nur die Erlösung macht uns zu dem, was Gott die Ehre gibt und was uns zum Segen ist. Und nun heißt es hier in 1. Petrus 4, Vers 2, lasst uns die noch übrige Zeit nicht mehr, sondern dem Willen Gottes leben. Nicht mehr dem Alten nachfolgen, sondern jetzt dem Willen Gottes leben. Die übrige Zeit, den Chronos, so steht es hier, das, was jetzt nun folgt an Zeit, die wir noch haben. Ich weiß nicht, wie lange ich noch Zeit habe. Und die ganz Jungen, die haben vielleicht noch viel, viel Zeit. Aber diese Zeit, soll dem Herrn gehören. Unser Leben sollte ihm nämlich zur Ehre sein. Jesu Lebenserfüllung war diese, und die lesen wir in Johannes 4, Vers 34. Da bringt er zum Ausdruck, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und ich vollende sein Werk. Meine Speise, davon lebte er. So sollte die Speise das sein, das Wort Gottes, und wir sollten daraus folgern, ich will den Willen tun, den der Herr mir dadurch gezeigt hat. Das ist etwas Wunderbares. Nachfolge Jesu bedeutet auch Leiden für ihn, um des Evangeliums willen. Wenn wir Jesus bekennen, in der heutigen Zeit, es gibt Leute, heute auch in der Politik, die nichts mehr davon wissen wollen. Unser Finanzminister Scholz sagte, wenn ich Kanzler werde, ich werde nichts sagen, so Gott mir wahr helfe. Er lehnt es ab, weil er kein Christ ist. Und viele, viele, die sich noch Christen nennen, sind keine echten Christen und werden es nicht tun, und wenn sie es auch aussprechen. Aber wir sollten Jesus bekennen. Wir sollten Schriften weitergeben. Wir sollten weiter bereit sein, auch ins Gefängnis zu gehen, wenn wir vielleicht angegriffen werden um unseres Glaubens willen. Es geht nicht, Karriere zu machen. Es geht nicht darum, dass wir Vorteile haben. Manchmal müssen wir Nachteile um Jesu willen einstecken. Ich weiß noch, ich sollte, als ich noch in einer Arbeitsstelle war früher, für meinen Chef eine Lüge aussprechen. Und ich sagte, ich kann es nicht. Das habe ich nicht gemacht. Oder das ist bei mir nicht passiert. Da sagte er, Sie sollen es ja nur sagen. Da musste ich ihm sagen, ich kann es ja nicht. Sie wollen ja von mir auch nicht belogen werden. War er ärgerlich, dann sagen Sie, was Sie wollen. Und wisst ihr was? Der Herr hat mich gesegnet dabei, dass die Firma einen größeren Auftrag bekam. Und das hat man bald gelernt, dass es doch hilfreich war, einen Christen zu haben. Christen sind sonst beliebt, weil sie ehrlich sind, weil sie arbeiten sind, weil sie den Chef nicht betrügen und nicht Dinge klauen aus der Firma. Nicht? Aber wenn sie zu ehrlich sind, das wollen sie dann oft auch nicht. Aber wir müssen gerade durchgehen. Immer fragen, was sagt die Bibel dazu, und uns dementsprechend verhalten und beten, Herr, hilf du mir, damit deine Ehre dabei herauskommt. Nicht immer mein Bestes, aber seine Ehre, die muss dabei herauskommen. Und hier nun in 1. Petrus 4, Vers 14b, da heißt es, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Stellt euch mal vor, wenn wir ins Gefängnis kommen, wenn wir vielleicht umgebracht werden, um Jesu willen. Und ich habe solche Leute in Sibirien kennengelernt, die furchtbar geplagt wurden. Die waren nicht nur in der sibirischen Einsamkeit, wohl in der Masse, bekamen kaum zu essen, bekamen Schläge, mussten schwer arbeiten. Und dann der Frost, ganz, ganz schlimm. Oder im Sommer die vielen Mücken und so weiter. Und haben wirklich gelitten. Und doch haben sie Jesu Herrlichkeit erlebt. Sie sagten, der Herr war bei uns, er hat uns Kraft gegeben, dass wir sogar unter der Folter Jesus bekennen konnten. Und einige, die uns folterten, sind dabei zum Glauben gekommen. Das bewirkte das. Da habe ich gesehen, welche Kraft die hatten. Ja, und das war nun, habe ich nicht irgendwo nur gelesen, da hat man sich nicht ausgedacht, sondern das haben mir Leute bezeugt, die das durchgemacht haben. Der Herr ist also immer dabei. Das ist ja, wir haben einen Herrn, der uns nicht Vorschriften gegeben hat, wie im Koran. Nein, er ist dabei. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieses Äons. Wir müssen Gott dann nicht immer spüren. Ich habe immer wieder Seelsorge an Leuten, die sagen, ja, aber ich spüre jetzt Gott gar nicht. Und ich sage, aber steht doch in der Bibel. Ja, aber spüren tue ich ihn gar nicht. Ich sage, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich weiß, er ist da. Das ist das, dass wir glauben und nicht schauen. Manchmal spüren wir ihn. Manchmal spüren sie eine Kraft, das ist wunderbar. Aber das ist nicht die Regel. Was meint ihr da, wo Paulus und Silas im Gefängnis waren? Die hatten ja vorher Dresche bekommen. Und wie? Haben die Gott gespürt? Wohl nicht so. Aber der Geist Gottes war da. Und dann war er spürbar. Nämlich der Gefängniswärter und seine Gesellschaft haben sich bekehrt. Ganz wunderbar. Jawohl. Und so wollen wir mit dem Herrn rechnen, auch wenn wir als Christen leiden. Wir haben aber viel, viel Segen. Wir haben viel Freude durch den Herrn. Haben wir nicht Hoffnung? Haben wir nicht Geborgenheit beim Herrn, was die Welt nicht hat? Haben wir nicht die täglichen Zusagen Gottes aus der Bibel? Ich bin bei dir. Das hat die Welt nicht. Die haben manchmal Geld, die haben manchmal Macht, aber die haben nicht Jesus. Wir haben Jesus und das ist der Größte in der ganzen Welt. 1. Petrus 4, 19. Welche nach dem Willen Gottes leiden, dem treuen Schöpfer unserer Seelen, die sollen ihre Seelen dem Herrn Jesus anbefohlen. Und sie sollen Gutes tun. Also ein Segen sein in dieser Welt. Und das möchte der Herr uns schenken, dass wir nun wachsen auch und dass wir ihm immer ähnlicher werden. Der Herr segne uns dazu. Amen.